Folge 158, liebe Advantage-Hörerinnen, vor allem liebe Patreon, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mir gegenüber virtuell sitzt wie immer der liebe Daniel Wally Massur, ausnahmsweise mal in seiner schönen Wahlheimat am Starnberger See, wie man unschwer erkennen kann an der schönen Zimmerpflanze in seinem. Ist es eigentlich ein Wohnzimmer, Arbeitszimmer? Hi erstmal.
Hallo, hallo Yannick, du kannst ruhig München sagen als Wahlheimat. Ja, das ist unser Wohnzimmer mit Esstisch, an dem ich ganz gerne sitze, weil wir da bequeme Stühle haben. Und da unsere Sessions immer ein bisschen länger dauern, brauche ich natürlich auch einen guten Sitzuntergrund, wo ich das Ganze dann abhalten kann. Und wir heute natürlich über die letzten beiden Tage, das Finalwochenende der US Open sprechen wollen. Und da freue ich mich drauf, dass wir jetzt so zeitnah auch einen Termin gefunden haben, weil es für mich übermorgen schon wieder in die USA geht. Ich vorgestern aus Österreich gekommen bin, quasi auf der Rückreise von Istanbul, von der Türkei, das dann auch noch mal kurz mitgenommen habe. Also verrücktes, intensives Wochenende hinter mir und jetzt so ein paar Tage Pause, bevor es dann wieder losgeht.
Ja, brutales Wochenende für dich. Vielleicht, wenn es weiterhin so gut mit Patreon läuft und wir noch einen Werbepartner finden, der zu uns passt, kannst du aus den Einnahmen dir zunächst mal einen geilen ergonomischen Stuhl holen, dass du mein langes Gelaber dann auch noch rückenschonender aushalten kannst, gell? Wir nehmen auf am Dienstag ganz, ganz früh für Wally eine normale Uhrzeit, für den freien Journalisten eine unchristliche Uhrzeit um 8 Uhr morgens, weil wir natürlich zeitnah die US Open Finals mit euch besprechen und analysieren wollen. Das werden wir heute natürlich machen. Das Damenfinale zwischen Sabalenka und Anisimova und das Herrenfinale zwischen Sinner und Alcaraz. Für die Patreons unter euch, es sind wieder welche dazugekommen, vielen, vielen Dank. Die dürfen sich danach auf 15 Minuten freuen, wo wir noch etwas tiefer in die Pressekonferenzaussagen von Jannik Sinner eintauchen, der sich große Gedanken gemacht hat darüber, wie er in Zukunft vor allem gegen Carlos Alcaraz bestehen will. Ich war ja virtuell akkreditiert oder offiziell akkreditiert bei den US Open, habe daher auch Zugriff auf alle Details und Aussagen. Darauf dürft ihr dann als kleines Schmankerl gespannt sein. Aber natürlich werden wir hier auch in dem normalen Podcast ganz groß gleich das Finale analysieren, fangen aber wie so oft mit unseren persönlichen Situationen an. Und ich könnte jetzt ganz viel über meinen Vizetitel bei den Kreismeisterschaften im Rheingauer Taunus sprechen, das würde bestimmt auch ganz, ganz viele Leute und vor allem dich brennend interessieren. Aber ich
weiß ich ja schon, ich habe die Urkunde gesehen. Ja,
ich teile das seit einem guten Dreivierteljahr relativ intensiv, weil wir unsere Insta-Seite so ein bisschen oder den Verein allgemein auch ein bisschen bekannter machen wollen hier in der Region. Davor habe ich das, glaube ich, 10 Jahre gar nicht mehr geteilt, auch wenn, also ich habe öfters solche Urkunden geholt, aber deswegen ist es jetzt ein bisschen öffentlicher. Aber Spaß beiseite. Ich wollte nur.
Er ist bei mir auch so.
Ich wollte deswegen auch.
Ich teile meine Titel jetzt auch. Ja. Habe ich vorher auch nicht.
Du hast mich inspiriert, Wally. Die Zusammenarbeit hat mich inspiriert. Da kann man auch mal einen Vizetitel bei den Kreismeisterschaften im Rheingau-Taunus-Kreis. Kann man auch mal teilen. Ich habe mich erfolgreich für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert. Hört von mir more. Followed, scheiß auf Journalismus. Followed for Table Tennis Content. Yannick Schneider Official. So. Jetzt, wo das geklärt ist, ich wollte eigentlich charmant überleiten auf dein wirklich beeindruckendes Wochenende als Tennisprofi. Und darum geht es ja hier auch. Du hast alles erfüllt, was du an diesem Wochenende erfüllen wolltest und konntest, inklusive Reisestrapazen. Du hast das Doppelfinale beim Challenger in Istanbul gewonnen. Fangen wir mal damit an. Dein zweiter Doppeltitel dein zweiter Doppeltitel. In Istanbul hattest du ja kein Doppel gespielt, also kann man schon sagen, dein zweiter Doppeltitel in Serie.
Mallorca hatte ich kein Doppel
genau,
gespielt,
da hast du nur
Istanbul dann wieder.
Genau, also ist es ja doch irgendwie in Serie, zumindest im Doppel. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wie war das Finale? Es war vor allem, du hattest im Podcast angekündigt, es war für 15 Uhr angesetzt, aber es ist erst nach 18 Uhr losgegangen, oder?
Ja, das war ein komplett verrückter Tag, weil ich meinen gebuchten Flieger am Abend die ganze Zeit im Hinterkopf hatte und dann bin ich aufgestanden und aus dem Nichts hat es einfach geregnet und die Apple-Wetter-App hat gesagt, gar kein Regen und auch die ganze Woche war davon überhaupt nichts zu sehen und dann gab es auf dem Regenradar eine Riesenwolke über Istanbul, die die ganze Zeit sich einfach nur gedreht hat durch den Wind, aber nicht abziehen wollte und dann hat es den ganzen Tag geregnet und dann ging es natürlich darum, ob wir heute überhaupt noch spielen können, ob ich meinen Flieger bekomme und was der Supervisor und die Turnierorganisatoren entscheiden. Deswegen saß ich da die ganze Zeit so ein bisschen auf heißen Kohlen, weil ich nach dem Finale halt gerne nach München bzw. Salzburg fliegen wollte. Und dann ging es eigentlich bis nachmittags überhaupt nicht voran mit dem Zeitplan. Und es wurde die ganze Zeit abgewartet, ob es vielleicht doch noch draußen geht. Zum Glück gab es eine Halle, die auch super Wettkampfbedingungen hatte. Also vom Auslauf her, vom Licht her, war es ein super Platz. Oder drei Plätze besser gesagt. Und dann haben die erst die Einzel-Halbfinals in die Halle gelegt. Hatten erst überlegt, ob sie die auf den Finaltag auch verschieben. Da ging es dann auch um die TV-Rechte vor Ort und die Übertragung, wie man das am besten gestaltet. Und ja, letztendlich haben wir dann irgendwie um 19 Uhr Doppel gespielt. 4 Stunden später, das ist gerade gesagt, als angesetzt. Und eigentlich war mein Flieger um 19:20 Uhr. Deswegen habe ich den logischerweise nicht bekommen. Hab dann aber noch einen Flug gefunden, der am nächsten Morgen direkt nach Salzburg fliegt. Und das dann in Absprache mit dem Teammanager in Salzburg auch so umgebucht. Die Sinnfrage haben wir uns dann natürlich schon gestellt, weil du kommst dann von Hardcourt, hast einen Anreisetag, also eine Anreise am gleichen Tag und sollst dann ein kompetitives, wichtiges Einzel auf Sand spielen. Hast noch nicht mal Sandschuhe. Die musste ich dann im Shop vorm Spiel, also im Verein gibt es einen Tennisshop. Da haben wir noch Sandplatzschuhe für mich organisiert, dass ich da auch vernünftig rutschen kann. Und ja, so war das. Aber um auf das Doppelfinale zurückzukommen, meinen Partner habe ich dann über die Woche ein bisschen besser kennengelernt. Der erste Berührungspunkt war ja, wie in den letzten beiden Folgen schon angesprochen, unser erstes ja, Aufeinandertreffen auf Mallorca. Und ja, ich bin froh, dass ich ihn kennengelernt habe, weil es echt ein super lustiger und entspannter Typ ist, der unfassbar aufschlagen kann. Ich musste die ersten Runden, als ich da am Netz war und die Bälle an mir vorbeischossen, musste ich wirklich lachen, weil ich sowas noch nicht erlebt habe. Solche Aufschlagspiele, die so ja effortless sind, wie sagt man, ja, so aufwandslos. Ich musste wirklich nichts machen und wir haben bei ihm sowieso keinen Break bekommen, das ganze Turnier. Wir haben keinen Satz abgegeben und ich habe auch sehr, sehr gut aufgeschlagen und wir haben bei mir dann auch keinen Break bekommen und das ist natürlich erstmal eine ganz gute Grundlage, um weit in einem Turnier zu spielen und haben deswegen das Finale 7-6-6-1 für uns entscheiden können, den nächsten Titel eingepackt. Ich habe dann hier zu Hause gesehen auf dem Pokal, beziehungsweise gab es so ein Silbertablett, dass da drauf steht Singles Champion. Da habe ich kurz überlegt, ob ich irgendwie mal kurz der ATP schreibe, ob ich mit diesem Beweis dann die Einzelpunkte bekomme. Und
Haben die
hätte
echt,
gerne.
steht echt auf deinem Pokal Einzel-Champion, was? Single-Champion?
Ja, ich hab dem
Ach, das ist.
Alex Molchan, mit dem ich mich ganz gut verstehe, habe ich eine Nachricht geschickt, gratuliere zum Einzeltitel und wollte ihn eigentlich nochmal fragen, ob er jetzt eine Doppeltrophy
Hast
bei
du
sich
nicht
hat, was
gefragt?
auch bitter
Hast du
ist.
nicht gefragt?
Nee, habe ich
Jetzt stell dir mal
vergessen.
vor, er hat
Nee,
den
weil ich habe
Doppeltitel da drin stehen.
unglaublich, ja, also weil so ein Challenger-Einzeltitel, der macht sich schon ganz gut, aber ich habe den quasi auf Wish bestellt. Aber genau.
ja, wirklich alles schon erzählt, was drin war, auch an Würze für dich. Ich habe noch eine Nachfrage, vielleicht stellen sich das sogar viele. Hat man auf Challenger-Level irgendeine Chance, mal charmant mit dem Supervisor oder so ins Gespräch zu kommen und zu sagen, so, hey, ich habe um 21 Uhr einen Flug, könnte man nicht eventuell dies oder das machen? Oder ist das viel zu weit hergeholt?
Ja, interessante Frage. Tatsächlich kann man da schon reden. Vor allen Dingen ganz normal auf dieser Welt, wenn du menschlich einen guten Kontakt pflegst, wenn du dich immer respektvoll verhältst und wenn Anfragen von dir bezüglich einem Montagstart oder so, Dienstagstart, wenn du spät kommst zum Turnier, wenn die nicht erfüllt werden und du dann da niemanden anpöbelst und einfach ein gutes Verhältnis pflegst, dann hast du natürlich, findest du eher ein offenes Ohr, als wenn du irgendwie dann nicht immer so sympathisch auftrittst. Und deswegen musste ich eh, um ein Ligaspiel zu bestreiten, am Wochenende musst du eh vor deinem ersten Match beim Supervisor ein Release anfragen, so nennt sich das. Also ich denke mal, es ist sowas wie eine Entlassung, eine Freigabe, Freistellung. Und der macht dann eine Notiz und schaut dann deine Matches, die du die Woche spielst, in der Theorie zumindest etwas genauer. In der Praxis macht er es eigentlich auch, weil es geht darum, dass du nicht dein Turnier abschenkst oder nicht voll spielst, um zur Liga zu gehen und da dann Geld zu verdienen. Und deswegen musst du das vor dem Turnier ankündigen und nach deinem letzten Match, egal ob das dann, ja, also normalerweise ist es eine Niederlage, aber ich bin selbst nach dem gewonnenen Doppel und Doppelkonkurrenz ist Samstag geendet und es hat sich eigentlich gar nicht überschnitten mit dem Sonntag-Liga-Match, mich dann nochmal hin und habe gefragt, ob ich freigegeben bin. Und der hat es dann bestätigt, aber ich hatte ihn am Donnerstag, Viertelfinaltag vom Doppel, hatte ich ihn schon gefragt, wie die Ansetzung für die nächsten Tage wäre, weil ich zur Liga muss. Und er hatte wenig Spielraum aufgrund von der TV-Übertragung, aber hatte das auf jeden Fall auf dem Schirm. Und es konnte mir dann in dem Fall nicht entgegenkommen, aber du kannst definitiv bei den Supervisern anfragen, ob man da was machen kann. Die müssen dann mit dem Turnierdirektor oder in dem Fall der Turnierdirektorin sprechen, weil die natürlich auch einen bestimmten Zeitplan sich vornehmen für ihr Event. Und wenn das dann alles in Einklang zusammenbringen ist, dann hast du auch eine gute Chance, dass es so angesetzt wird, wie es für dich vorteilhaft ist.
Ja, krass, okay. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich meine, ich kriege mittlerweile im Schnitt alle 2-3 Wochen so eine Mitteilung noch über Matchfixing auch von der ITIA und so. Aber dass es auch so tatsächlich Kontrollen gibt mit dem Effort, das ist echt interessant, das wusste ich nicht. Wurde das Challenger in der Türkei im Fernsehen übertragen? Weil du TV-Übertragung gesagt hast.
Ja, genau. Also das Finalwochenende sollte, ich denke, im türkischen TV übertragen werden.
Trotzdem krass.
Dadurch, dass Regentag war und dann, ich weiß nicht, ob die Kameras dann mitgenommen haben in die Halle, weil da das Setup, was da an Kameras aufgebaut war, sah jetzt nicht nach TV aus, aber beim Finale, also es ist auch ganz lustig, es gab extrem wenig Zuschauer bei dem Event, sehr, sehr wenig. Und für Sonntag vor dem Einzelfinale war Showmatch von Mansur Bahrami. Ja, alter Showmaker. Center Court komplett voll. Also da gehen bestimmt 1.500 rein oder so. Ja, oder 1.000. Ja, also es ist schon ein großer Platz. Da komplett voll und dann bleiben wohl immer relativ viele auch für das Einzelfinale. So ist es hier ungefähr in der Türkei gewesen.
Krass. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, die Türken hatten dann ja sonntagabends aus sportlicher Sicht nicht mehr viel zu lachen beim 0-6 gegen Spanien im Fußball. Ich kriege das immer ein bisschen mit diesen Influencern, der da immer so rumschreit mit diesen Abdu.
Unglaublich.
Aber der ist halt mittlerweile so erfolgreich, dass ich mich da auch ein bisschen drüber kaputt lache. Und ich hab mir es nicht nehmen lassen, um gestern Morgen mal kurz nachzugucken, wie er ausgerastet ist bei dem 0-6. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Glückwunsch zum Doppeltitel. Die Reisestrapazen hast du ja in deiner ersten Antwort eben schon ausführlich beschrieben. Warst du denn bei der Ankunft und nachdem du dann auch Sandplatzschuhe bekommen hast, warst du dann vom Kopf her eigentlich so 100% ready? Ich habe manchmal, wenn ich so ganz viel Stress habe, egal bei was jetzt, ob ich beruflich irgendwo hinreise oder amateursportmäßig, irgendwann dann so, wenn ich merke, das ist alles sehr hektisch, so eine kleine Wolke im Kopf, weißt du, so, wo du merkst, so, das ist nicht alles so richtig krass durchblutet und ich bin nicht so 100% konzentriert. Wie war das für dich?
Ja, dadurch, dass ich an dem Tag eigentlich ja nur gereist bin und jetzt keine auffordernden oder schwierigen kognitiven Aufgaben lösen musste, ging es darum, irgendwie körperlich frisch zu sein, weil so ein Flug von 2,5 Stunden mit natürlich früh aufstehen zum Flughafen, dann vom Flughafen zur Anlage, das kann dich schon müde machen. Das ist ja auch der Grund, warum du mindestens einen Tag vorm Turnier normalerweise anreist. Aber komischerweise war ich so ready dafür, dass ich mich beim Einspielen schon so gut gefühlt habe, so frisch, dass ich selber kaum glauben konnte und das jetzt auch nicht so rausposaunt habe, sondern erstmal abwarten wollte, wie es dann im Match ist. Aber es hat sensationell gut geklappt. Sicherlich nicht ein Rezept, was du jeden Monat einmal anwenden möchtest, aber so mal für eine Ausnahmesituation hat es sensationell gut funktioniert, habe natürlich dann auch Lob von allen Seiten bekommen.
Gegen wen hast du denn eigentlich im Einzel gespielt?
Gegen einen Österreicher, Neil Oberleitner, steht im Einzel so um die 350, im Doppel an den ersten 100 dran. Der hatte auch einen Challenger gewonnen im Doppel einen Tag vorher, krass, aber halt in Österreich.
In Mauthausen, oder?
Nee, Tulln war es.
Tulln, ja.
Er hat für das Team Mauthausen
Stimmt,
gespielt.
Umgekehrt, ja.
War natürlich dann ein bisschen besser vorbereitet auf Sandplatz, aber ja, ohne mich da jetzt zu viel selbst zu loben, habe ich das
doch, mach mal,
echt ziemlich ziemlich gut gemacht. Und wie es dann der Zufall so will, habe ich dann den entscheidenden fünften Punkt geholt und das Match entschieden.
Geil,
und
geil.
Ja, die anderen Matches haben wir leider verloren. Also ohne mein Match wäre es dann ein 4-5 gewesen und das wäre natürlich der denkbar schlechteste Ausgang gewesen. Und so,
vamos,
ja, haben wir das Ding gewonnen. Es war wieder ein richtig cooler Tag. Schneider Wallner bei uns im Doppel gespielt. Die sind ja auch aus New York gekommen. Die haben natürlich auch den Punkt geholt im Match-Tiebreak gegen Erla Oberleitner. Also es war schon ein richtig, ja, knackiges Doppel. Und genau, ja, war ein richtig cooler Tag.
Wie lange spielst du denn schon für den Verein in Salzburg?
Das ist das zweite Jahr jetzt.
Okay. Wie habt ihr letztes Jahr abgeschnitten?
Da haben wir im Halbfinale verloren, aber im Halbfinale war es so terminlich, dass ja die Hälfte der Mannschaft leider turnierbedingt gefehlt hat. Und jetzt hatten wir wirklich alle da. Besser können wir quasi nicht auflaufen. Und das hat dann, glaube ich, auch dazu geführt, dass wir am Ende ja gewonnen haben.
Also dein erster österreichischer Mannschaftstitel, Nationaltitel.
Auf jeden Fall.
Und ja. Ist der Verein sehr traditionell, also hat er schon öfter die österreichische Meisterschaft gewonnen? Weißt du das?
Ja, es ist also der älteste Club erstmal in Salzburg. Mhm. Ich meine, der wurde vor 1900 gegründet. Hat vor einigen Jahrzehnten war sehr, sehr erfolgreich. Und die letzte Meisterschaft ist 2017 gewesen. Und ja, in Österreich gibt es sonst einen Verein, der heißt Irtning. Die haben jedes Jahr sonst gewonnen. Da haben eigentlich, würde ich sagen, von den besten 10 Österreichern waren da immer 8 auf der Meldeliste und du darfst immer nur pro Team 2 Ausländer haben. Deswegen ist es da schon immer ein guter Vorteil, wenn du viele einheimische Spieler hast. Genau, aber wir hatten diesmal auch eine gute Mischung, haben die in der Gruppenphase geschlagen und uns jetzt mit dem Titel belohnt.
Hat man eigentlich als Tennisprofi auch so ähnlich wie Fußballprofis so Erfolgsprämien in einem Vertrag stehen, wenn man bei einem Club spielt? Also wenn man tatsächlich die Meisterschaft holt, dass es nochmal einen kleinen Extrabonus gibt? Oder gibt es sowas oder zumindest bei dir jetzt nicht?
Ich würde sagen, dass es eher ungewöhnlich ist. Frag mich nicht, warum. Ich glaube, man ist als Spieler, verhandelt man seinen Vertrag immer auf Spieltagsbasis so, dass man halt damit zufrieden ist und dass man das gut findet. Und die Spieler, die, glaube ich, gute Verträge bekommen und auch gern gesehen werden in der Liga, geben einfach für die Sache 100%. Und ja, also mich hätte da keine Prämie, auch nur ein Hauch mehr motiviert, muss ich sagen. Weil ja, ich bin da zufrieden mit meinem Vertrag. Und wenn ich da dann quasi mein Wort drauf gebe oder meine Unterschrift gebe, dann hat man mich auch 100%. Und ich glaube, das ist bei vielen Spielern, zumindest mit denen ich in der Mannschaft spiele, auch so. Aber grundsätzlich habe ich mir schon ein, zwei Mal die Frage gestellt, warum das eigentlich nicht so ist. Ist einfach nicht so üblich, weil es vielleicht ja im Mannschaftssport dann irgendwie eine andere Situation ist, genau.
Okay, ja, was ich irgendwie schon gemerkt habe durch unseren Kontakt ist, dass du es irgendwie hinbekommst, in deinen vier Teams oder drei, vier Teams, je nachdem, wo du spielst, dass du ein gutes Gespür dafür zu haben scheinst, dass das Klima da immer sehr gut ist und dass da nicht nur so aufs Geld und aufs Kommen Wert gelegt wird, weil das merkt man irgendwie auch, wenn man so mit dir Kontakt hat und das merkt man, finde ich, auch schon so ein bisschen, wenn man diese Bilder auch irgendwie sieht oder verfolgt. Bevor wir zu den US Open kommen, Wolli, kam eine Frage von einem Patreon. Ab dem 2-Euro-Paket dürft ihr ja eigene Fragen jederzeit ungefragt uns senden. Und der Lukas hat direkt nach deinem Doppeltitel geschrieben, Wolli, und hat geschrieben: Glückwunsch an Wolli für den Doppeltitel in Istanbul. Ganzes Match angeschaut, tolles Team und Charaktere. Sind weitere Turniere mit Milos Karol geplant?
Ja, erstmal danke für die Frage, Lukas. Wir haben natürlich direkt nach dem Match auch noch in der Umkleide drüber gesprochen, wie jetzt die Turnierpläne sind. Für mich geht es ja in die USA in 2 Tagen und er hat jetzt Davis Cup in dieser Woche, beziehungsweise Ende dieser Woche und bleibt danach in Europa. Das heißt, da wird es die nächsten Wochen leider nicht so viele Überschneidungen geben, aber da ich keinen festen Partner habe, ihn total cool finde und er einfach auch einen echt lustigen Humor hat, kann ich mir definitiv vorstellen, mit ihm zu spielen, weil er auch ein Ranking, ich glaube, jetzt von 130 im Doppel hat. Das heißt, mit ihm kann ich in eigentlich jedes Challenger-Turnier reinkommen, was natürlich auch immer eine gute Grundlage ist, um zusammen zu spielen. Und ja, wir werden definitiv in Kontakt bleiben und da ich komplett offen bin und niemanden habe aktuell, kann das definitiv sein, weil es echt gut gematcht hat und ich glaube, dass so eine Leistung auch wiederholbar ist mit ihm.
Seine Anschlussfrage war: Hat Wolli als Doppelhauptfeldspieler sein Zimmer etc. gezahlt bekommen? Seit letztem Jahr hat sich in puncto Unterbringung angeblich einiges verbessert auf der Challenger Tour, hat er geschrieben.
Ja, also du hast als Doppelspieler grundsätzlich, wenn du als Doppelteam anreist, hast du die Möglichkeit, entweder dass jeder der Spieler ein Zimmer bekommt. Das geht dann am Sonntag los, weil theoretisch könnte das Doppel am Montag starten, was aber fast nie der Fall ist. Doppel startet meist Dienstag oder Mittwoch. Und dann können sich die Spieler entscheiden, ob sie jeweils ein Einzelzimmer nehmen. Und da ist dann Hospitality immer nur für die Nacht des Ausscheidens noch gegeben. Aber wenn sie ins Doppelzimmer gehen, haben sie eine Garantie wie die Einzelspieler von 5 Nächten. Jetzt ist es ja dementsprechend bei mir so, dass ich halt auch durchs Doppelspielen einfach mein Zimmer weiter bezahlt bekomme und neben den Punkten für die Rangliste ist es natürlich dann auch so, dass man auch fürs Preisgeld spielt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen USA-Trip mache, wo ich im Einzel in der Quali bin und da dann auch mal ausscheiden kann, ist es natürlich so, dass mich dann das Doppel auch nochmal eventuell durch die ganze Woche bringt, was das Hotel angeht, aber zumindest nochmal 3, 4 Tage auch nochmal die Unterkunft zahlt. Und in den USA können Unterkünfte gerne mal Richtung $200 kosten. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Punkt und definitiv werden Hotelzimmer auch für Doppelspieler übernommen.
Perfekt, danke für deine Antwort. Lukas, danke für deine Frage und deine Unterstützung. Danke an Kiki, die ist die neueste der jetzt fast 50 Patreons. Vielen Dank, dass du dich dafür entschieden hast und hoffentlich hast du Spaß gehabt mit diesem Sonderteil über das Datingleben der Tennisprofis. Wer da noch nicht reingehört hat oder ein bisschen Interesse hat, guckt mal vorbei auf patreon.com/advantagepodcast. Und natürlich vielen Dank an alle anderen schon sehr, sehr langen Patreons, zum Beispiel wie Petra, die schon seit 4 Jahren dabei ist. Und wir werden immer mal wieder auch hier treue Anhänger benennen. Und der Wolli sagt euch jetzt, weil auch mal noch Fragen kamen, wer nicht über Patreon unterstützen möchte, aber uns dennoch unterstützen möchte. Wir haben ein PayPal-Konto eingerichtet. Da kamen über Instagram Fragen, aber ich hatte es nicht auswendig. Deswegen musst du es jetzt hier noch einmal öffentlich erwähnen, weil ich nicht das falsche Konto und den falschen...
Sag doch einfach dein privates.
Einfach alles schnell in meine Kasse rein, ja. Nein, so bin ich nicht.
Ja, das ist unser Advantage-Konto. Das hauen wir einfach unten in die Shownotes mit einem Link.
So machen
wir das. Ist die einfachste Option.
Genau. Perfekt. Wir kommen zu den US Open Finals. Über alles andere haben wir in der letzten Folge vor 3 Tagen erst gesprochen. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Wir fangen an mit dem Damenfinale zwischen Amanda Anisimova und Arina Sabalenka. Die Nummer 1 der Setzliste gegen die Nummer 8 der Setzliste. Sabalenka hat nach 2 verlorenen Finals dieses Jahr, Grand Slam Finals, jetzt endlich ihren Grand Slam Titel 2025 gewonnen mit 6-3 und 7-6-3 im Tiebreak. Ich habe mir das Finale komplett gegeben am Samstagabend. Hast du reingucken können beruflich?
Ja, ich hätte jetzt gesagt, lass mich mal kurz
dann
anfangen,
bitte,
weil ich nur Ausschnitte gesehen habe, weil ich ja wie gerade besprochen, am Samstag sehr, sehr eingespannt war. Ich hatte mich ja in der letzten Folge schon dazu geäußert, dass ich mich sehr freue auf das Finale, und das, was ich gesehen habe, hat diese Erwartung genau bestätigt. Es war ein unglaublich powervolles, kraftvolles Match, also von den Grundlinienduellen beider Spielerinnen geprägt. Am Ende die Siegerin, die sich das übers Jahr gesehen so unfassbar verdient hat, diesen Grand Slam Titel, auch mit einem emotionalen Jubel nach dem Match mal. Und wenn man sich die Grand Slam Ergebnisse der anderen Grand Slam Siegerin dieses Jahr mal anschaut, ist es einfach so, dass Konstanz über ein ganzes Turnierjahr einfach sich natürlich in der Weltrangliste als Nummer 1 widerspiegelt, aber die Siegerinnen der anderen Grand-Slam-Turniere hatten bei den jeweils anderen Grand-Slam-Turnieren immer wieder Ausreißerergebnisse nach unten. Und wenn man da die Saison von Sabalenka nimmt, sticht die einfach in puncto Konstanz da, vor allen Dingen bei Grand-Slam-Turnieren, extrem heraus. Und ich glaube, der Druck wird einfach nicht geringer, wenn du 3 Grand-Slam-Turniere und eine super Saison gespielt hast, aber noch keins gewonnen hast, gegen deine Finalgegnerin der US Open in Wimbledon zuletzt verloren hast. Und deswegen, ja, ein super, super Triumph. Und wie anfangs gesagt, ein krasses Match mit wieder ein paar Wendungen und einer Sabalenka, die im zweiten Satz aufs Match serviert, es dann leider nicht zukriegt und sich dann im Tiebreak den dritten Matchball sichert. Ja, aber das, was ich gesehen habe, unglaublich vom Level her. Und da hat sich die konstanteste Spielerin einfach dann durchgesetzt.
Ich musste an dich denken, als Sabalenka zum Match-Gewinn aufschlug, beziehungsweise zum Championship-Gewinn aufschlug, weil du ja in der letzten Folge gesagt hast, es ist das Ausschlagspiel statistisch mit der größten Break-Chance, und so war es ja dann tatsächlich auch. Für alle, die nicht die Gelegenheit hatten, das zu gucken, ganz kurz mal ein bisschen Recap. Ich hatte schon ein bisschen Angst um Anisimova, dass es wieder in die falsche Richtung geht, weil die hat wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut ins Match gestartet, hat so einen richtig ehrenlosen Rückhandwinner im ersten Ballwechsel auf die Linie geknallt, wo ich mir dachte, okay, here we go, jetzt geht's richtig ab, und hatte auch direkt Breakball. Stattdessen stand es dann direkt 2-0 für Sabalenka, und du kannst dir nicht erzählen, dass so ein Tennisprofi dann nicht sofort denkt, ey, mein Gott, kann ich jetzt bitte endlich mal einfach mal ein Spiel gewinnen im Grand Slam Finale? Hat es dann auch direkt gemacht, Rebreak, und hat tatsächlich 3-2 geführt, und das Momentum war komplett auf ihrer Seite, und danach hat Da hatte sie schon 5 Breakbälle zu dem Zeitpunkt. Danach hat Sabalenka aber einfach 4 Spiele in Folge gemacht zum 6-3. Und was sie vor allem da sehr, sehr gut gemacht hat, ist, dass sie aus der Mitte Druck gemacht hat. Also sind ja beides sehr hart schlagende Spielerinnen, die versuchen, ihre Gegnerinnen zu bewegen. Und beide jetzt nicht die besten Defensivkünstlerinnen und die besten laufstärksten, schnellsten Spielerinnen. Ja? Beide ja auch hochgewachsen für Damenlevel und so weiter. Und die haben halt beide versucht, sich jeweils immer nach außen den Gegner nach außen zu bewegen, und das hat Sabalenka aus der Mitte in diesen 4 Spielen einfach nah an der Perfektion hinbekommen, dementsprechend auch folgerichtig 6-3 gewonnen. Im zweiten Satz ist Anisimova nochmal zurückgekommen mit einem Break zu 0 zum 3-3, ist dann wieder in Rückstand geraten, Sabalenka 5-4 und dann, wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, zum Matchgewinn aufgeschlagen, und da gab es einen Überkopfball, den sie im Rückwärtslaufen schlagen musste, was natürlich immer schon mal ein bisschen schlecht ist, und ihn ins Netz haute. Und was ich ganz interessant fand dann auch, war die Verknüpfung mit der Pressekonferenz, weil Sabalenka ja schon auch so ein bisschen dieses Image hat. Früher war sie ja ganz laut und ganz unausgeglichen auf den Plätzen. Das hat sie ja wahnsinnig schon verbessert. Aber jetzt auch als Spitzenspielerin auf der WTA-Tour wurde ihr immer wieder vorgeworfen, dass sie den Kopf verliert, dass sie schlecht zu sich selbst ist, dass sie schlecht zu den Gegnerinnen ist. Vergleich zum Beispiel French Open haben wir hier ausführlich gesprochen, was sie dann in der Pressekonferenz gesagt hat, dass sie einfach mit diesen Emotionen und mit dem Druck im Finale nicht klar kam. Und da hat sie jetzt gesagt, genau nach diesem Überkopfball, da schoss mir der Zweifel in den Kopf. Es fehlte nicht viel und sie hätte doch wieder die Kontrolle verloren, wie in Melbourne und Paris. Zitat, ich habe zu mir gesagt, nein, diesmal wird es nicht passieren. Und ähnlich wie Carlos Alcaraz im Männerfinale nach den 2 vergebenen Matchbällen hat sie einfach gelächelt. Sie hat diesen Stress einfach weggelächelt hat sich wieder gefangen und hat gesagt, ich habe gedacht, okay, so etwas passiert, jetzt ist es vorüber, konzentriere dich aufs nächste Mal. Aufschlagspiel zwar verloren, in dem Tiebreak ganz normal geschafft und im Tiebreak auch einfach die bessere Spielerin gewesen. Und dann hat sie sich, und ich habe auch extra nochmal nachgeguckt, weil sie hat gesagt, bei ihren ersten Grand-Slam-Triumphen hat sie sich gar nicht so emotional gezeigt, da ist sie ja richtig jetzt zu Boden gegangen. Und dazu hat sie gesagt, das waren echte Gefühle. Nach all der harten Arbeit wusste ich habe mir in dieser Saison einen Grand-Slam-Titel verdient. Genau. Eine Statistik habe ich mir noch rausgeschrieben, was auch ein bisschen den Unterschied gemacht hat, war 2. Aufschlag. 64% der Punkte hat Sabalenka gewonnen und Anisimova nur 35%. 9 von 26, Sabalenka 15 von 24, macht auf dem Niveau dann schon einen Unterschied. Und wir haben es angesprochen, nach den beiden Finalniederlagen in Australien und bei den French Open, hat sie sich jetzt den ersten Grand Slam Titel 2025 geholt und hat dazu gesagt, ich musste in dieser Saison harte Lektionen lernen. Sie waren es wert. Ja, und du hast, glaube ich, die Konstanz schon sehr, sehr gut herausgearbeitet. Trotz dieser finalen Niederlagen war sie einfach 2025 die konstanteste Spielerin der Welt. Was macht sie so konstant? Was macht sie so besonders? Was ist so ihr X-Faktor-Element in ihrem Spiel?
Ich habe das Gefühl, dass einfach ihr Grundniveau extrem hoch ist und sie mit ihrer Power und mit ihrer Konstanz auch im Grundlinienspiel einfach gegen so viele Spielerinnen natürlich erstmal die Favoritin ist und auch dieser Favoritenrolle halt in den meisten Fällen gerecht wird. Sie hat Schwächen wie ihren zweiten Aufschlag, phasenweise solche Sachen hat sie einfach verbessert, ausgemerzt und ist jetzt so eine komplette Spielerin. Du hast es angesprochen. Im Finale waren jetzt beide sehr, sehr aggressiv vom Spielstil, aber sie war halt vielleicht ein kleines bisschen besser in der Defensive, hat vielleicht den ein oder anderen Ballwechsel mehr noch gedreht aus der Defensive. Und das sind halt Kleinigkeiten, die dann auf dem Niveau dann den Ausschlag geben. Speziell dann auch kombiniert mit den Statistiken, die du genannt hast, Winning Percentage auf dem zweiten Aufschlag, ist ein riesen Erfolgsfaktor, ja, extrem entscheidend sind diese Zahlen, ob du ein Match gewinnst oder nicht. Und all diese Punkte, wenn du die dann zusammenfasst und kombinierst, ja, führen einfach dazu, dass sie eine Spielerin ist, die sehr, sehr oft an ihr hohes Level rankommt und wenig schlechte Matches über ein ganzes Jahr spielt. Es gab da die Phase im April rum, diesen Nahost-Swing, den sie nicht so gut gespielt hat. Aber ansonsten war das halt eigentlich eine makellose Saison auf allen Belegen. Mhm.
Lustig, dass du alle Belege nennst. Sie hat jetzt 4 Grand Slam-Titel, ist die erste Spielerin in diesem Jahrtausend, die Titel bei den US Open verteidigen konnte. Zweimal in Folge. Und die anderen beiden sind in Australien. 4-mal auf Hardcourt. Noch kein Grand Slam auf Sand, noch kein Grand Slam auf Rasen. Ich erinnere mich, dass wir hier in dem Podcast auch vor den French Open darüber geredet haben, dass Aryna Sabalenka eigentlich auch die beste Spielerin auf Sand war dieses Jahr. Wir wissen, was passiert ist im Finale in Paris gegen Coco Gauff. Das wird jetzt der nächste Schritt sein, ne? Dass sie sozusagen von zumindest nur auf Slam-Niveau Hardcourt-Spezialistin diese großen Titel dann auch auf den anderen Belegen gewinnen wird können. Wenn man sich ihr Spiel anguckt, sollte es ja eigentlich auf Rasen gar kein Problem sein. Und auf Sand war sie ja auch schon ganz nah dran. Also kann man vorhersagen, dass das 2026 passieren könnte? Muss eigentlich, ne, aus der Position der Stärke heraus. Müssen, jetzt kommt es, ja, müssen muss man gar nichts.
Nee, also es wird natürlich auch ihr Ziel sein. Ja. Man hat da halt einfach Spielerinnen mit Iga Swiatek und Coco Gauff, die auch eher ihre Stärken noch auf diesen Belegen haben oder beziehungsweise ihre Schwächen, die sie auf anderen Belegen haben, auf dem Sandplatz besser kaschieren können. Und die Vorteile, die sie halt auf Hardcourt und oder Rasen hat, die gehen so ein bisschen flöten auf Sand und da kommen andere Spielerinnen wieder mit ihren Qualitäten besser durch. Deswegen, also eine Chance auf einen Titel und eine Titelkandidatin ist sie immer. Sie hat ja auf Sand bei Turnieren, die jetzt in der Höhe sind, beispielsweise Madrid auch schon gewonnen. Aber ja, das wird der nächste Schritt sein und wie gesagt auch sicherlich ihr Ziel, was sie da erreichen möchte.
Ich call mal neben den üblichen Verdächtigen, die ihr Konkurrenz machen werden, wie Iga Swiatek und Coco Gauff, dass auch die junge Mboko zumindest auf Hartplätzen nächste Saison schon gewaltig Konkurrenz machen wird. Die hat jetzt ihre Lektion gelernt nach dem krassen Erfolg in Toronto in der ersten Runde gegen Krejcikova verloren. Das war mit das schwerste Los einer ungesetzten Spielerin, das sie bekommen konnte. Mboko war ja schon gesetzt. Und da kann man absolut verlieren. Aber so wie ich ihr Umfeld jetzt, was ich alles nach dem, was ich gehört habe, ist, dass sie sehr, 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 sehr schnell lernt. Und ich mir vorstellen kann, wenn sie verletzungsfrei bleibt und jetzt noch weitere Erfahrungen sammelt, dass das schon für Australien auch eine Herausforderung für die großen Spielerinnen sein kann. Das Letzte, was ich euch noch mitgeben möchte zum Damenfinale, ist ein Ausschnitt aus einem Feature der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von meinem lieben Kollegen Thomas Klemm, der in einem Absatz geschrieben hat, nachdem sie, also Sabalenka, nachdem sie zu Jahresbeginn in Melbourne und im Frühjahr in Paris verloren habe, sei sie im Urlaub auf ihrer geliebten Insel Mykonos zur Besinnung gekommen. Sie las das Ratgeberbuch Into the Magic Shop des Neurochirurgen, Wohltäters und Dalai Lama-Anhängers James Doty, der über die Funktionsweise des Gehirns und seinen eigenen Lebensweg erzählt. Aus dem Buch des im Juli verstorbenen Amerikaners habe sie gelernt, Kontrolle über sich und ihre Gefühle zu gewinnen. Zitat, sollte ich wieder ein Endspiel erreichen, werde ich nach allem, was ich nun verstanden habe, die Kontrolle wahren. Das hatte sie in einer der Pressekonferenzen vor dem Finale bei den US Open gesagt. Also ein bisschen spirituelle Energie durch ein Buch bekommen, Wally, als Schlusswort zum Damenfinale. Es gibt...
Um danach den 4-Jahres-Deal mit dem Verlag zu verkünden.
Ja, wir sind auch in die Falle reingefallen im Übrigen. Ja, wir wurden auch, ich weiß gar nicht, ob es in meiner, ich glaube, es war auf meiner persönlichen Insta-Seite. Wir wurden kritisiert dafür, Wally, das habe ich dir gar nicht erzählt.
Das ist ja auch der richtige, wie soll ich sagen, die richtige Anlaufstelle für Kritik ist dein privates Profil.
Wir wurden kritisiert dafür, dass wir Werbung gemacht haben für die Labubus von Naomi Osaka und für ihren Werbedeal. Und dann habe ich geantwortet, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir das im Podcast gesagt haben, noch gar nichts von diesem Werbedeal wussten. Und sie hat jetzt einfach einen riesen Werbedeal unterschrieben. Das ist halt einfach so, das ist einfach, ja, so krass. Aber die hat halt auch eine große Agentur dahinter sich, die sowas halt komplett immer auch... Es fängt immer an wie so eine kleine Geste, aber am Ende ist es eigentlich alles auch nur Marketing und ein großes ja,
nicht
Geschäft.
Nicht zwangsläufig.
Ja, aber es führt dazu. Es führt dazu. Also sorry, aber it is what it is. Ab sofort werden wir nicht mehr über Labubus und andere Sachen berichten, es sei denn, ihr da draußen bietet uns einen Werbedeal an. So ist es nämlich. Naomi, wenn du uns hörst, gib uns bitte 1% ab von dem Deal. Danke. Okay, Herrenfinale, meine Damen und Herren, zurück zur Seriosität. 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 für Carlos Alcaraz im Finale. Ich hatte ja Jannik Sinner vorausgesagt als Sieger. Und habe mich da ein bisschen blenden lassen von den Spielen, die er da gezeigt hat. Wenn man sich jetzt aber auf diesen Podcast vorbereitet und nochmal alle Statistiken herauskramt und alles, was so ein bisschen dazugehört, die direkten Vergleiche, muss man sich eigentlich an den Kopf fassen und sagen, Jannik, hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank gehabt? Oder? Also.
Ja, warum?
Naja, guck dir mal, also. Im direkten Vergleich ist es ja ein Wahnsinn, ne?
Ja, da hast du recht.
So, warte, ich will euch nichts Falsches sagen. Ich habe es hier irgendwo notiert. Hast du es im Kopf gerade? 7-1, ne? Seit 2024.
Ja, genau.
Und der einzige Sieg in Wimbledon dieses Jahr, was ja auch eine mentale Glanzleistung war nach dem French Open Finale. Aber insgesamt, ist das schon im direkten Vergleich sehr, sehr eindeutig gewesen und das Match auch. Also doppelt so viele Winner, bessere Aufschlagleistung, besser in den kurzen Ballwechseln. Die einzige Statistik, wo Sinner vorne war, war in den Ballwechseln über acht Punkte, da war es ganz klar, über acht Schläge, da war er ganz klar vorne, aber ansonsten war das schon krass. Und weißt du, was ich krass finde? Ich finde es übertrieben. Heute wird ja alles auf die Goldwaage gelegt in den sozialen Medien und so weiter. Und jetzt gibt es so ganz viele Clips, die zusammengeschnitten sind, wie sich die beiden Spieler vorbereitet haben, weil mittlerweile ja alles gläsern ist und Kameras sind. Und Jannik Sinner hat irgendwie so Verstecken gespielt oder Versteckfang gespielt mit seinem Team und mit einem Fußball und so weiter. Und Carlos Alcaraz war total fokussiert und hat da sein Fitness und Stretching und Warm-up-Programm abgespult und das haben jetzt einige zum Anlass genommen zu sagen, dass deswegen das Finale entschieden wurde, wo ich mir denke, so ey, die haben die letzten 2 Jahre alle Grand-Slam-Finals untereinander ausgemacht. Ihr glaubt doch nicht, dass Jannik Sinner jetzt plötzlich eine andere Routine entwickelt im Finale und deswegen ein Finale verliert. Also das, damit wollte ich dich auch mal konfrontieren, dass du als Tennisprofi da mal bitte sagst, dass das der größte Quatsch ist.
Ja, das sowieso. Und wenn es andersrum ausgegangen wäre, dann hätte man es wieder anders drehen können, weil er halt genau die Lockerheit hat, die es gebraucht hätte. Also es wird immer so gedreht, wie man es gerade braucht. Deswegen will ich da gar nicht zu lange drauf eingehen. Aber ich war fast schon ein bisschen enttäuscht vom Finale, weil man hat das große Popcorn bestellt.
Das hast du komplett auch gesehen, ne? Dann kannst du ja mal, kannst du ja mal ein bisschen analysieren.
Ja, also wie gesagt, ich habe richtig Spektakel erwartet. Ich meine, speziell nach dem Paris-Finale aus diesem Jahr war man ja auf alles gefasst und auf alles vorbereitet. Und ich war schon fast ein bisschen verwundert, welcher Nüchternheit Jannik Sinner da das über sich ergehen lässt und wie wenig er entgegenzusetzen hatte, aber vieles im Herrentennis steht und fällt natürlich auch mit der Aufschlagleistung und wenn der dich halt über ein ganzes Match auf dem Niveau so verlässt und so im Stich lässt, da kannst du auch noch so gut von der Grundlinie spielen und die Rallyes mit +5 oder +8 Schlägen für dich entscheiden. Aber wenn du halt nicht gut bist in den Schlägen oder in den Ballwechseln, die 1 bis 4 Schläge haben, bist du halt auf verlorenem Posten und ist natürlich dann schwierig an einem Tag, wo du nicht gut aufschlägst gegen Alcaraz, der, ja, wie soll ich sagen, so viele Breaks im Turnier bekommt, wie Millimeter Haare er auf dem Kopf hat, da dann auch mit so einer Durchschlagskraft auftritt und ja, vom Aufschlag weg direkt mit den ersten 2 Schlägen dich so dominiert, da dann dagegen zu halten, da fährst du dann irgendwann gegen die Wand und merkst, dass du heute nicht viel ausrichten kannst und deswegen kam diese extreme Spannung gar nicht so auf, weil die meisten Punkte einfach ja vom Aufschlag dominiert und abhängig sind und da Alcaraz so viel stärker war und es dann vor allen Dingen auch am Ende im letzten Spiel ja bis zum 30-0, bis zum 40-15 und eigentlich ab Einstand mit einer Überzeugung nach Hause spielt, wie es eigentlich, ja, wie ich es selten gesehen habe, und es ist einfach nur phänomenal und deswegen mehr als verdient. Und beim nächsten Aufeinandertreffen, ja, habe ich, glaube ich, den Alcaraz wieder mehr auf dem Schirm, weil es ja jetzt, man hat es ihm, glaube ich, am Anfang nicht so gegeben, weil er immer wieder so für die Ausreißer nach unten, ja, auch eher bekannt
das
ist.
Das ist der Hauptpunkt,
aber
ja. Ja, ja.
Er ist halt auch für die Ausreißer nach oben gut und Jannik Sinner ist halt die Konstanz in Person und das Level, was Alcaraz da an den Tag gelegt hat, war einfach nur begeisternd und deswegen verdienter Sieger.
Und ich glaube, das ist auch, dass das US Open Finale 2025 ist so ein bisschen ein Paradigmenwechsel genau in dieser Sache, dass man das noch genauer wahrnimmt, ja, um mal deine Worte auch noch mit Zahlen zu untermauern. Asse 10-2, Doppelfehler 0-4, nicht zurückgebrachte Aufschläge 38% zu 26%, erste Aufschlagquote ins Feld 61% zu Sinners nur 48%, ja, also eines absoluten Weltklasse-Spielers nicht würdig, 48% erste Aufschläge drin, erste Aufschläge gewonnen 83% zu 69%, zweite Aufschläge gewonnen 57% zu 48%, und das, was du auch schon erklärt hast, fünf Schläge oder mehr, 30-27 für Sinner, aber bei den ersten, bei den kurzen Ballwechseln einfach für Alcaraz, ja, und 42-21 Winner, ja, also alle Statistiken auf der Seite von Alcaraz. Und 1-7 hast du schon gesagt, seit 2024 für Alcaraz im direkten Vergleich. Und Jannik Sinner gegen alle anderen seit 2024 109-4. 109-4. Um es nochmal zu wiederholen. Ja, das ist so ein bisschen das, warum man das vielleicht immer so ein bisschen ausgeglichener sieht oder denkt, das ist ein 50-50-Duell. Im direkten Vergleich ist es momentan kein 50-50-Duell. Und deswegen hat Jannik Sinner auch, so stoisch er ist, für seine Verhältnisse schon sehr deutlich in der Pressekonferenz gemacht, dass es Veränderungen braucht, über die wir gleich im Patreon-Teil noch kurz ein paar Minuten reden werden. Kurz noch zu Alcaraz, Wolli. Wir haben jetzt bei Alcaraz, der übrigens gesagt hat, völlig überraschend, ich habe perfekt gespielt, kann man mal so raushauen, 2 Titel bei den US Open, 22 und 25, 2 in Wimbledon, 23 und 24 und 2 bei den French Open, 24 und 25. Er ist der zweitjüngste Tennisprofi in der Open Era seit 68 mit 6 Titel in diesem Alter. Rafael Nadal war ein bisschen älter, Björn Borg war der Jüngere. Und jetzt hat er, Wolli, bei den Australian Open 2025 bereits die Chance, seinen Karriere-Grand Slam zu vervollständigen. Und dann kann er eigentlich auch in 3 Jahren zurücktreten, so wie Björn Borg mit 26. Ja, es ist schon krass, was beide geleistet haben, was wir noch gar nicht erwähnt haben, und das ist ja, glaube ich, eigentlich auch mit die wichtigste Message ist. Carlos Alcaraz ist seit Montag, seit gestern, die neue Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste. zum zweiten Mal jetzt wieder, hat Jannik Sinner abgelöst. Das war so auch nicht unbedingt absehbar. Alex Zverev hätte es ja schaffen können während der 3-Monats-Sperre. Jetzt ist es Carlos Alcaraz. Die letzte Frage in diesem öffentlichen Podcast. Die beiden sind statistisch, inhaltlich, Grand-Slam-Titel, aber auch spielerisch ja sehr weit enteilt. Zumindest scheint es so. Gibt es Spieler, die vielleicht schon bei den ATP-Finals und dann auch im Verlauf des 2026er Jahres den beiden wirklich ernsthafte Konkurrenz machen können? Es gab ja immer mal wieder so Spieler, die gehypt wurden. Jakob Menzig gewinnt ein Masters-Turnier, merkt jetzt, wie schwierig es ist, auf dem allerhöchsten Niveau diese Konstanz an den Tag zu legen. Fonseca wurde ja gehypt wie kein Spieler mehr, kein Spieler seit, ich weiß nicht, Agassi oder so. Das hat auch ein bisschen diese südamerikanische Flair natürlich ein bisschen zu tun. Hast du Namen für mich, also Fonseca ist ja momentan auch wirklich weit weg von dem, was prognostiziert wurde. Hast du Namen für die Community, die dem Ganzen Konkurrenz machen könnten, den beiden?
Enttäuschenderweise würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil die Spieler, die du genannt hast, die müssen für mich auch erstmal es schaffen, in die ersten 10 zu kommen. Ja. Weil das ist schon mal ein Riesenschritt. Die müssen dann vielleicht, jetzt Menzig hat schon Masters gewonnen, aber die ganzen Top-Talente um Fonseca, die sollen auch erstmal ein Masters gewinnen, zwei Masters gewinnen, ein Halbfinale beim Grand Slam erreichen, bevor man dann darüber sprechen kann, okay, wie halten die das Level aufrecht über 14 Tage, über Best of Five und so weiter. Ich sehe da aktuell eher so Spieler wie Ben Shelton oder Jack Draper, klar, Rune Khachanov, Ruud Aliassime, das sind Spieler, die über Jahre schon gestanden sind, die vielleicht mal, ja, wie jetzt Aliassime wieder Richtung Halbfinale gehen können, aber Ben Shelton zum Beispiel bei den US Open jetzt mit Verletzung raus, die vielleicht mal so einen Überraschungssieg landen können, auch bei einem Grand Slam Turnier, aber das Problem ist ja, du musst beide schlagen, weil sie erstmal nicht in einer Hälfte sind, das heißt, du hast Halbfinale und Finale aktuell gegen beide direkt hintereinander. Und das war ja auch ein Grund, warum du vor allen Dingen in der Folge zuvor Novak Djokovic auch direkt nicht ausgeklammert hast, aber so komplett mit schwarzem Edding durchgestrichen hast als potenziellen Sieger, einfach auch aufgrund der Physis. Und man hatte ja auch bei ihm das Gefühl, und das hat er auch, meine ich, gesagt in der Pressekonferenz, dass er schon ein bisschen Zweifel hat oder nicht so wirklich dran glaubt oder sich schwer tut, dran zu glauben, dass er da der bessere Spieler ist und diese Spieler über Best of Five schlagen kann. Ja, deswegen aktuell sieht es da eher mau aus. Und ich bin auch gespannt, wie viele Grand Slam-Titel die ja jeweils erreichen können, weil damals war eigentlich schon die Zahl von Federer schien unerreichbar, als er den Rekord von Sampras eingeholt hat. Jetzt hast du den Vergleich gezogen zwischen Alcaraz und Nadal vom Alter her. Und die haben ja einen Spieler weniger, ja. Also man hat bei Roger und Rafa immer von den Top 3 Spielern, vielleicht mit Murray noch Top 4 Spieler gesprochen. Das heißt, um die gleiche Titelanzahl, wenn du natürlich weniger potenzielle Anwärter hast.
Ja, wobei Novak kam ja erst später dazu auch, ne? Also eigentlich ist es ein bisschen vergleichbar wie die Situation jetzt. Am Anfang waren es Federer und Nadal und Djokovic kam dann später dazu. Sowas, also da rührte auch meine Frage so ein bisschen her. Kommt jetzt irgendwann ein Dritter dazu? Und von den genannten, die du gesagt hast, traue ich es eigentlich niemandem zu, außer vielleicht Ben Shelton, wenn er vor allem vor heimischem Publikum eine wahnsinnige Energie bringen kann, hätte er dieses Jahr schon, glaube ich, ein bisschen Schaden anrichten können mit dem Publikum im Rücken. Aber von den anderen genannten, also bei allem Respekt, ja, die spielen wirklich toll, aber ein Khachanov, ein Draper, ich sehe es nicht langfristig, ja. Und Alex Zverev.
Nee, ich habe ja auch gesagt, überraschend.
Ja, ja, voll. Also. Nein, das war jetzt nicht gegen dich gerichtet, aber so, wenn ich diese Namen höre, ist es eigentlich fast schon lächerlich, die in den Topf zu werfen mit den beiden, wenn man sieht, was da noch für Unterschiede sind. Und auch Alex Zverev muss sich ganz doll strecken. Und wenn man die Aussagen von, um jetzt auch die Folge rund zu machen, wenn man die Aussagen von Jannik Sinner gehört hat, der der beste Spieler der vergangenen Monate war, nach einer Niederlage gegen Carlos Alcaraz sofort zu hinterfragen und Verbesserungen herbeirufen zu wollen, da muss auch Alex Zverev oder da sollte Alex Zverev bei allem Respekt ganz genau zuhören, weil das ist eigentlich die einzige Chance, da vielleicht nochmal ranzukommen. Okay, damit machen wir einen Deckel drauf auf Folge 158. Vielen Dank fürs Zuhören und das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Co-Host.
Ja, das letzte Wort ist kurz. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und ich freue mich auf alle Patreons gleich im kurzen Sonderteil. Bis dahin, ciao, ciao.